Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich freue mich auf eine neue Ausgabe vom Leader Talk, heute aus München, vor Ort live mit Felix Magath. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch, Herr Magath. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag und bin gespannt auf das Gespräch.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich stelle vorneweg immer gern die Gäste vor. Ich meine, wir kennen Sie. Wir wissen natürlich zum allergrößten Teil, was Sie erreicht haben, was Sie für Erfolge gefeiert haben, in welchen Vereinen Sie gearbeitet haben. Trotzdem, für ein paar ist es nicht ganz so klar, auch gerade die Beginne. Deswegen vielleicht ein kurzer Rückblick, Herr Magath. Sie haben mit 33 Jahren sozusagen Ihre aktive Karriere beendet und haben erst mal 6 Jahre den Managerposten begleitet für den HSV, 2 Jahre Saarbrücken und Bayer Uerdingen. Das heißt, grundsätzlich gab es erstmal so die Tendenz bei Ihnen, mehr aus dem operativen Geschäft heraus weiter im Fußball zu agieren. Was hat es denn dann dazu gebracht, dass Sie gesagt haben, nee, Trainer, das ist meine Zukunft? Was hat dazu geführt?
Sehen Sie auch, das, was Sie jetzt beschrieben haben, zeigt schon wieder, wie schnell Missverständnisse entstehen. An für sich war mir klar, ich wollte nach meiner aktiven Zeit als Trainer arbeiten. Jetzt hat sich dann nur eine Situation ergeben, 1984, dass der HSV mir die Managerposition angetragen hatte, weil Günter Netzer aufhören wollte. Und gut, jetzt stand ich da, hatte schon das eine oder andere gesundheitliche Problem und war mir ziemlich sicher, dass ich 86 auch aufhören wollte. Und das war dann eben eine Konstellation. Ich habe ja bis dahin 8 Jahre beim HSV gespielt, ab 76, und hatte natürlich eine wunderbare Zeit beim HSV und war dem HSV auch dankbar, dass ich da die Gelegenheit bekommen hatte, in so einem tollen Verein, in so einer Klasse-Mannschaft mitzuspielen, und habe aufgrund dessen mich entschlossen, dieses Angebot dann als Manager, so war die Bezeichnung, wobei wir uns halt einig waren, dass ich nur für den sportlichen Bereich zuständig war. Also, ich wollte nicht den Verein organisieren oder strukturieren, sondern ich wollte eben sportlich Entscheidungen mittreffen. Und diese Aufgabe war für mich die, die ich machen wollte, den HSV im Umbruch begleiten und die richtigen, sagen wir, sportlichen Entscheidungen zu treffen, damit der HSV dieser Umbruch auch gelingt.
Das hat sich jetzt so ergeben, es gab das Angebot, Sie haben es angenommen, und trotzdem, glaube ich, vielleicht sind solche Jahre, wo man ja in einer anderen Rolle eben arbeitet als Trainer, doch ganz hilfreich dann auch für die Zeit als Trainer. Mit Sicherheit haben diese Jahre Ihnen ja viele Einblicke gegeben, und darauf aufbauend konnten Sie natürlich viele Dinge auch anders betrachten später als Trainer. Würden Sie das jedem Trainer empfehlen, mal 1-2 Jahre im operativen Bereich zu arbeiten?
Sag mal, da muss man wieder zurückgehen, dahingehend, dass ich jemand bin, der schon immer und auch immer noch glaubt, dass die Praxis, sprich die Erfahrung, das Wichtigste ist, was man jemand mitgeben kann. Und insofern, da ich immer auf Erfahrung gesetzt habe, war auch das für mich natürlich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Und die Erfahrung hat wehgetan, gar kein Thema. Ja, und dennoch gehört die auch zu meinem Leben und ich möchte auf die Jahre nicht missen. Und ich glaube, dass diese Jahre auch dazu beigetragen haben, dass ich später als Trainer so erfolgreich war.
Und vor allen Dingen, ne, wenn man sich ein bisschen mit Ihren Interviews, mit Ihren Aussagen beschäftigt hat oder mit dem, wofür Sie stehen, haben Sie ja immer auch plädiert dafür, dass ein Trainer mehr Macht, Befugnisse auch in dem Verein bekommen sollte, um eben auch als Manager zu agieren, die Spielereinkäufe auch zu verantworten. Resultiert das ein bisschen auch aus dieser Erfahrung, dass Sie vielleicht als Manager festgestellt haben, dass das so gut gar nicht zusammengeht und dass es in einer Personalunion doch viel, viel attraktiver und auch für den Verein besser ist?
Ja, also es resultierte vor allem aus meiner Erfahrung bei dem Hamburger Sportverein, als ich kam. Mich hat ja damals der Manager Dr. Peter Krohn geholt und nicht der Trainer. Ja. Und insofern gab es für mich am Anfang auch leichte Schwierigkeiten. Ich will nicht sagen Schwierigkeiten mit dem Trainer, aber da der Trainer mich nicht geholt hat, hat der Trainer jetzt sagen wir nicht halt so richtig mich gewollt, sondern er hatte andere Spiele, mit denen er gut gearbeitet hat. Und das ist auch dann ganz normal, dass er dann so im Spiele, ich will nicht sagen bevorzugt, aber halt auch zu so einem Spieler steht, was dann halt in der Praxis bedeutet, dass die Position, die von drei Spielern im Grunde besetzt werden konnte, dann halt auch abwechselnd besetzt wurde und nicht einer gesetzt wurde. Ich hatte dann das Glück, dass der Spieler, der sagen wir, mehr auf Linie des Trainers war, sich schwer verletzt hat und durch einen Kreuzbandriss monatelang rausgefallen ist. Und da war für mich dann der Weg auf der Position frei. Aber da habe ich eben halt auch kennengelernt, dass es eben auch für einen Spieler wichtig ist, vom Trainer akzeptiert zu werden und nicht nur vom Manager. Mhm. Und insofern hat sich da eben aufgrund der Entwicklung beim HSV meine Überzeugung ergeben, dass der Trainer den meisten Einfluss auf die Mannschaft haben muss und dass der Trainer halt, sagen wir mal, da er muss nicht alles machen, er muss nicht auch, sagen wir, die Spiele verpflichten, aber er muss Einfluss haben auf die Verpflichtung, was dann dem sportlichen Erfolg zugute kommt. Und ich glaube, dass deswegen auch der HSV in den Jahren 79, 80, 81, 82, 83 ja, aus meiner Sicht die beste Mannschaft Europas war, weil eben da der Trainer viel Einfluss auf die zusammengestellte Mannschaft hatte und der Manager den Trainer überall unterstützt hat.
Ein spannendes Thema, kommen wir gleich auch nochmal zurück. Ich will kurz einfach nochmal Ihre Karriere zusammenfassen, benennen. Sie haben dann beim FC Bremerhaven, so habe ich es rausrecherchiert, in der vierten Liga, Verbandsliga, das erste Mal dann wirklich allein verantwortlich auf der Trainerbank gesessen. Und dann ging es eben zum HSV von 1993 bis 95 als Trainer der Amateure und dann 1995 als Nachfolger von Benno Müllmann, glaube ich, sind Sie Cheftrainer geworden. Ja. 1995 fünfter Platz gleich erreicht. So, und dann ging es so ein bisschen durch die Bundesliga. Nürnberg aufgestiegen in die Bundesliga, Werder Bremen ins Pokalfinale geführt, knapp ein Jahr dort geblieben, sicherlich nicht die längste Phase ihres Trainerdaseins, trotzdem konnte sich das sehen lassen. Frankfurt 1999 bis 2001 und dann natürlich Stuttgart, die sie zur Vizemeisterschaft geführt haben und dort dann auch schon den Managerposten als Nachfolger von Rolf Rüßmann übernommen haben. Also da so das erste Mal auch schon diese beiden Ämter verbunden haben und dann 2004 bis 2007 eben beim FC Bayern München gewesen, bis heute einzigartig in der Bundesliga, zwei Jahre hintereinander das Double geholt und haben es dann geschafft, mit einem zweiten Verein Meister zu werden. Das ist auch nicht vielen Trainern gelungen, sondern sieben an der Zahl, mit zwei Vereinen in Deutschland Meister zu werden, nämlich mit dem VfL Wolfsburg, die sie überraschend im ersten Jahr, glaube ich, auf dem fünften Platz noch geführt haben. Und dann
nach dem letzten Spieltag.
Ja, und dann eben zur Meisterschaft. Mit dem Meistertitel haben sie sich verabschiedet in Richtung Schalke, wo sie dann 2 Jahre gearbeitet haben. Vizemeisterschaft, sehr erfolgreich, und eine Rückkehr nach Wolfsburg gab es dann im März 2011 bis Oktober 2012 als Trainer und als Geschäftsführer. So haben sie es auch in Schalke im Übrigen getan, bevor sie dann 2014 nochmal eine Episode in Fulham hatten, als erster deutscher Cheftrainer in der ersten englischen Liga. Und dann gab es noch 2016 bis 2017 China.
17, 18, glaube ich.
2 Jahre sogar in China, ja. Und letztes Jahr, Herr Magath, haben Sie das Ende Ihrer Trainerkarriere verkündet.
Wer hat das verkündet?
Hab eingegeben, Trainer Felix Magath, und dann stand da ein Artikel, Trainer Felix Magath verkündet sein Karriereende. Deswegen hat mich das auch überrascht. Ich habe davon nichts mitbekommen.
Ich auch nur die.
So, also Felix Magath hat seine Karriere noch nicht beendet. Von daher können wir das ja schon mal mitnehmen zu Beginn dieses Gesprächs. Und was natürlich so auf der anderen Seite sehr spannend ist, also Ihre lange Trainerkarriere, aber Sie haben auch 6 Kinder, Herr Magath.
2x3.
Zweimal 3. Ja. Was lernt man denn über Führungsqualitäten, wenn man 6 Kinder großziehen muss?
Ja gut, das sind, wenn Sie jetzt, aber ich habe, fangen wir so an, ich habe immer, und ich wundere mich, dass so allgemein nicht gemacht wird. Für mich gibt es einen Unterschied, es sind für mich 2 Welten, das Privatleben und das Berufsleben. Für mich hat man im Berufsleben zu funktionieren. Deswegen mache ich einen Beruf, ich bin von anderen abhängig, andere sind von mir abhängig, dass ich meine Leistung bringe im Beruf. Das hat ja mit Familie dann nichts zu tun, mit Privatleben. Insofern glaube ich, wie gesagt, dass das 2 verschiedene Paar Schuhe eigentlich sind, in dem Verhalten, was man an den Tag legt. Andererseits, wie gesagt, wenn man eben, eine Gruppe ist, dann gibt es halt in einer Gruppe oder um eine Gruppe funktional zu machen und dass eine Gruppe, glaube ich, auch miteinander auskommt, braucht es dann halt Regeln, die für alle dann gleich sind.
Also da ist eine Parallele auch zur Familie zu erkennen, oder? Weil die Kinder...
Das ist für mich in jeder Gruppe. Mhm. Egal, ob das jetzt eine private oder eine berufliche Gruppe hat, egal, ob das jetzt eine kleine oder große Gruppe ist. Ich glaube, dass es schwierig ist, ohne Regeln eine Gruppe homogen zu kriegen.
Ich habe einen Trainer auch mal für den Leader Talk ein Interview geführt, und der hat das ganz gut beschrieben, aus seiner Sicht mit Liebe und Konsequenz. Also er hat das schon übertragen aus dem familiären Umfeld und hat gesagt, ja, in der Mannschaft ist es auch ein Stück weit so, dass die Spieler eine Konsequenz brauchen, also sie müssen spüren, dass es eben Regeln gibt. Auf der anderen Seite brauchen sie aber auch Liebe, und das in einem guten Gleichgewicht. Können Sie sich mit sowas anfreunden, mit so einer Bezeichnung Liebe und Konsequenz?
Ja, ich sag mal, wo ich dann eigen bin, ist, dass ich halt, Dinge, die selbstverständlich sind, meine ich, muss man nicht unbedingt rausstellen.
Ja, was sind denn Dinge, die für Sie selbstverständlich sind?
Dass man halt, auf der einen Seite jeden Menschen respektieren muss, so wie er ist. Und auch die Erfahrung habe ich dann als Trainer gemacht, dass man halt Menschen nicht verändern kann, egal was man tut. Allerdings war, das muss ich eben dazu sagen, mein Ansatz eben im Beruf mit Menschen umzugehen, ein anderer als im Privatleben. Im Privatleben bin ich, behaupte ich dann, sehr freidenkend. Mich interessiert nicht, was ein anderer Mensch macht. Mich interessiert nicht, wie er es macht, warum er es macht. Solange ich nie da irgendwie mit involviert bin. Ne? Insofern, dass ich jeden Menschen leben, so wie er Lust hat, und mir ist es völlig egal, wie jemand, wie gesagt, wenn er andere sagen wir, nicht mit einbezieht.
Also Sie sind da gar nicht groß in der Bewertung, sondern nee, lassen jedem das Seine und ja, auch...
Ich finde, das sollte man
auch, ja. Und trotzdem, der Satz, der ist mir jetzt hängen geblieben, man kann keinen Menschen verändern. Ich glaube schon, Herr Magath, dass Sie es geschafft haben, in Ihrer Karriere Menschen zumindest ein Stück weit zu verändern, in ihrem Denken. Ich glaube, viele Spieler, viele Menschen, die Sie begleitet haben, die haben Dinge von Ihnen gelernt. Die werden heute noch sagen, ja, das habe ich mir zu eigen gemacht und habe gewisse Dinge verändert, vielleicht in der Auffassung, in der Herangehensweise. Insofern haben Sie da schon was hinterlassen und Menschen verändert.
Nein, ich glaube nicht, dass ich Menschen verändert habe. Ich glaube nicht, dass man Menschen verändern. Also man kann Menschen verändern, aber es braucht lange Zeit. Es geht nie, sagen wir mal, so nebenbei wie bei einer Fußballmannschaft, in der man ab und zu mal zusammen arbeitet und Zeit miteinander bringt, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Man kann aber natürlich einen Menschen dazu bringen, etwas die Dinge anders zu machen, als er sie vorher gemacht hat. Das ist aber nicht den Menschen verändert, sondern es ist dann teilweise eben auch natürlich, oder ich glaube, dass der Mensch sich dann verändert durch seine Umgebung, in der er ist. Ja, da ist dann der Trainer natürlich auch ein Teil davon, aber letztendlich verändert sich der Mensch, indem er die Dinge anders wahrnimmt, als er sie vorher wahrgenommen hat. Und deswegen habe ich auch nie versucht, dann Menschen zu verändern. Und wenn jemand dann, ich oder so, ist ja die Situation als Trainer, ist man ja für die Mannschaft und für das Auftreten der Mannschaft verantwortlich. Und wenn dann eben ein Spieler das nicht akzeptiert hat, was ich wollte von ihm, wie er sich in der Gruppe zu verhalten hat, ja, dann hat man sich halt auch getrennt. Das ist, wie gesagt, war für mich auch kein Problem. Wenn jemand eine andere Auffassung hat, ja, wie gesagt, ich habe nie behauptet, meine Auffassung ist die allein seligmachende, sondern ich habe mir nur gesagt, von Anfang an, ich kenne einen Weg, wenn man den geht, kommt man ganz nach oben. Und das ist aber nur ein Weg von vielen, die es gibt, um erfolgreich zu sein. Und deswegen habe ich eben meinen Weg.
Und wenn da jemand nicht dran teilnehmen wollte, dann haben Sie gesagt, dann müssen wir uns hier trennen. Und da hatten Sie jetzt nicht bei allen dann den Ansatz, nee, den muss ich jetzt dahin bringen, dass er das einsieht. Da haben Sie auf die Eigenverantwortung der Spieler gesetzt.
Ich setze auf die Eigenverantwortung überhaupt des Menschen. Das ist ja auch egal, was ein anderer Mensch macht.
Jetzt kann man ja so Ihre Station, wenn man sieht, viele Erfolge, machen Sie das an Erfolgen fest? Es gibt viele Trainer, die sagen, die Erfolge schön und gut, aber dieses eine Jahr mit den Spielern, das war so herausragend, die Verbindung, was da entstanden ist. Gibt es sowas für Sie auch, dass Sie sagen, es gibt Jahre, die sind nicht am Titel messbar, sondern an der Verbindung zu Spielern, also vielleicht der VfB Stuttgart, wo Sie ja mit den ganz jungen Wilden für Furore gesorgt haben. Also ist sowas auch bei Ihnen mit dem Titel dann vergleichbar, oder ist der Profifußball und Sie selbst auch so konditioniert, dass Sie sagen, nee, die Erfolge und dann kommt erstmal lange nichts?
Nein, es kommt der Erfolg und sonst gar nichts. So sehe ich, oder so habe ich meine berufliche Aufgabe als Spieler. Als Spieler war ich ja nur für mich verantwortlich und nie für die Mannschaft. Als Trainer ist es was anderes, da bin ich für die Mannschaftsleistung verantwortlich. Und deswegen sah ich 100% meine Aufgabe darin, für den Verein so viel oder so erfolgreich, wie es nur irgendwie ging, zu sein. Und das habe ich aber auch immer gesagt, dass allein der Erfolg bei mir zählt und allein die Leistung. Ich war immer jemand, der die Leistung geschätzt hat, der leistungsbereit war und Leistung verlangt hat. Und ich habe natürlich genau aus dem Grund auch jetzt meine Schwierigkeiten, wenn ich hier schwitzend ankomme und merke, naja, so ein paar Kilometer Fahrradfahren bringt dich schon ins Schwitzen. Da habe ich dann schon zu knabbern. Das macht mir dann nicht so viel Spaß. Aber das war für mich halt immer klar. Ich war Profi, ich war Fußballprofi und ich war auch als Trainer Profi und ich war aus meiner Sicht dafür verantwortlich, den maximalen Erfolg für einen Verein zu holen. Und gesehen,
ja,
gesagt, dann der, also, menschlichen Probleme, die halt da sind, die man als Vereinstrainer natürlich vor allem hat. Ein Nationaltrainer ist wieder eine ganz andere Situation, aber ein Vereinstrainer hat natürlich auch damit zu tun. Aber da habe ich meinen Spielern halt immer gesagt, wenn jemand irgendein Problem hat, dass die Arbeit, dass die Leistung im
Beruf beeinträchtigt,
dann muss er zu mir kommen, mit mir reden. Also ich bin nicht neugierig, mich interessiert das Privatleben der Spieler nicht. Jeder ist alt genug, auch mit 18 ist man alt genug, dann zu sagen, okay, ich mache das so und so. Aber jeder ist für sich verantwortlich, ich bin nicht für den Menschen verantwortlich. Aber ich habe gesagt, wenn jemand ein Problem hat, dann muss er halt mir das sagen, damit ich das berücksichtigen kann.
Und glauben Sie,
dass diese und im Umgang mit jemandem.
Und glauben Sie, dass so diese Haltung auch, die Sie ausgedrückt haben, dass sie dazu geführt hat, dass auf dieser Beziehungsebene tatsächlich dann auch viel passiert ist, dass Sie wirklich das Gefühl haben, dass Sie das ernst meinen und dass dann auch Spieler zu Ihnen gekommen sind? Oder würden Sie sagen, Nachgang, ja, das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele eher den Weg nicht zu Ihnen gesucht haben und es von der Beziehungsebene her, also von der Verbindung her, das weniger zusammenging?
Da das ja von mir nicht gewünscht war, Privatleben zu beurteilen oder im Privatleben Einfluss zu nehmen, haben sich natürlich auch wenige nur gemeldet. Nur wenn es halt quasi nicht anders ging oder wenn sie in Not waren, ja, kam dann auch jemand.
Das ist frei von Sentimentalitäten und dann sagt man sich, sie sind Vollprofi, sie haben viele Jahre in vielen Vereinen so gearbeitet und dann gibt es ja trotzdem auch den Menschen Felix Magath. Das heißt, das haben sie dann wirklich ganz bewusst getrennt.
Ja.
Dort Felix Magath im Job, Trainer, Vollprofi und auf der anderen Seite der Familienmensch, der Mensch Felix, der dann all das auch im Privatleben dann ausgelebt hat und gezeigt hat.
Ja, natürlich. Im Privatleben hat die Leistung keine Rolle gespielt.
Und jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Trainer, die das ja aktuell ganz anders machen. Ne? Diese empathische Führung, die emotionale Führung, wie es so schön heißt. Also die Spieler mitzunehmen, Kommunikation auf Augenhöhe. Da geht es auch ums Mögen, ne? dass Spieler das Gefühl haben, der Trainer mag mich, ich mag den Trainer. Spielt das für Sie ja natürlich keine Rolle, das Mögen. Und wie beurteilen Sie diese aktuelle Entwicklung?
Na, es wird nicht so richtig funktionieren, wenn Sie jetzt unbesehen jetzt von Personen nehmen wir jetzt, weil wir haben ja gute Beispiele gerade passiert, jedenfalls in der deutschen Bundesliga, dass eben dann die Trainer sich mit den Spielern quasi gemein machen und enge Beziehungen suchen, müssen sie darüber im Klaren sein, dann auch die Situation, sollte dieser Trainer den Verein dann verlassen, dann hat der Verein ein Problem. Also es gibt, können Sie dann ja selbst suchen, da kann jeder Betrachter, der Fußball hier betrachtet, gucken und sehen. Es gibt eben auch Vereine, die durch nachdem so ein Trainer dann weg war, hat natürlich der Spieler Problem, emotional jemand anders zu akzeptieren. Und ich glaube, dass es Vereine gibt, die dann zum Beispiel auch abgestiegen sind. Ne? Das ist halt dann die Kehrseite dieser Medaille, die Sie gerade gesagt haben. Wenn das von Vereinen so gewünscht ist, okay, dann ist das so. Ich halte es halt dann für etwas anmaßend, wenn ein Trainer meint, er ist der Verein und alles muss jetzt so sein, wie er das gerne hätte und ja, alle emotional an sich bindet und alle haben sich lieb und wie gesagt, dann könnte es sein, dass der Trainer ein Angebot bekommt vom anderen Verein und dann ist die ganze Empathie, wo ist sie dann? Wo ist sie dann? Die ganze Empathie.
Also Sie sprechen natürlich die Trainerwechsel auch an, die in der Rückrunde dann vonstatten gegangen sind, im Vorgriff auch auf die...
Ich spreche gar nichts an. Ich sage nur, es muss sich nur jeder im Klaren darüber sein, dass das halt die Konsequenz so einer Arbeitsweise ist. Denn wenn man so arbeitet wie ich, dann ist man halt für einen Verein leichter ersetzbar. Ne, weil die Spieler jetzt sich mir an den Hals werfen, wenn sie erfolgreich sind, sondern dann haben sie es getan. Das ist auch so, das ist auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und wenn ich dann gehe, kann jeder andere Trainer im Grunde dann die Mannschaft übernehmen und weiterarbeiten.
Und es ist ja immer so, dass es Tendenzen gibt. Früher gab es vielleicht zu wenig Empathie und man hat auf den, Sie sind ja in der Zeit groß geworden, auch als Spieler, sage ich mal, mit Trainern wie Branko Cevic oder Ernst Happel, wobei Ernst Happel durchaus eine Empathie an den Tag legen konnte, wie mir Horst Rubisch auch erzählt hat in einem Interview, aber trotzdem, es war eine andere Zeit und heute sieht es doch so ein bisschen aus, dass das Pendel zu stark in die andere Richtung gerade ausschlägt. Das heißt, so ein Ausgleich, wieder so ein bisschen zurück zu den Basics, die Spieler ein bisschen härter anzupacken, denen mal wirklich wieder mitzugeben, worum es eigentlich geht, eine Dankbarkeit, eine Demut, auch vom Training, von der Willensschulung her, dann ein Schippchen draufzuladen, wäre doch in Ihren Augen wahrscheinlich genau das Richtige. Sie lachen jetzt.
Ja, ich lache. Das Problem ist ja, wir unterhalten uns jetzt wieder über Selbstverständlichkeiten. Also, wie soll ich sagen, ich war doch auch nie interessiert, dass ich mit jedem Spieler im Streit lag. Mhm. Ne, wie gesagt, ich war genauso interessiert, dass die Spieler gesagt haben, ja, ne, der Trainer, ja, der ist gut. Ja. Mhm. Ne, aber trotzdem habe ich eben nicht darauf hingearbeitet, so wie das halt scheinbar heute der Fall ist. Man hat den Eindruck, dass es jetzt nur noch darum geht, beliebt zu sein. Mhm. Alles andere findet sich dann schon. Ja, wenn jemand das glaubt, ja, dass das in einem Profisport so ist.
Okay. Aber es ist ein schwererer Weg, den Sie da wählen natürlich. Es ist ein härterer Weg.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, mit hart jetzt, weil es wird immer mit hart beschrieben, zu tun hat. Das ist einfach so, nochmal, wenn jemand wirklich Profisportler sein will, dann ein Profisportler will den Erfolg. Mhm. Der macht es nie, um zum Beispiel jetzt möglichst lange gesund zu bleiben. Ne? Wobei Gesundheit natürlich das höchste Gut ist. Das müssen Sie mir nie erzählen, ne? In meinem Alter, wie wichtig die Gesundheit ist. Ne? Das ist ja selbstverständlich, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Und trotzdem kann ich nicht halt als Berufssportler, wenn es, ne, keine Ahnung, wie jetzt nochmal um die Europameisterschaft geht, kann ich als Berufssportler nie sagen, ah, Moment, ich habe da ein Ziehen, ich weiß nicht, ob ich kann. Das passt einfach nicht zusammen. Das können Sie mir nicht erzählen, dass das Profisport dann ist. Und Sie brauchen ja nur die Sportarten miteinander zu vergleichen. Keine Ahnung, wie jetzt andere das beurteilen, aber das ist doch so was von offensichtlich, dass, nehmen Sie zum Beispiel den Hallenhandball, na, wie gesagt, wenn man den mit Fußballspielen vergleicht, ja, da ist doch viel mehr Emotion drin, da ist doch viel mehr Sportsgeist drin, da ist doch viel mehr, aber da tun sich die Spiele auch mal weh gegeneinander, weil jeder um den Sieg ringt. Beim Fußball geht es ja immer mehr verloren. Mhm. Da wird ja, also jetzt in der deutschen Bundesliga, wird jeder Körperkontakt abgepfiffen und als faul gewertet. Also, ja, die Spiele, ne, die rollen sich auf den Boden und halten sich den Kopf dabei.
Ja, aber das ist doch eine, hat aber auch mit den Trainern zu tun, oder?
Hat mit Trainern nichts zu tun.
Oder sind nicht die Trainer dafür verantwortlich, was sie da weitergeben?
Nee.
Also ich habe jetzt ein Zitat beispielsweise von Steffen Baumgart gelesen, der seine Spiele in den Senkel gestellt hat, weil die sich viel zu oft eben hingerollt haben. Also das gibt's bei mir nicht mehr. Also dieses Hingewerfe und so, die sollen spielen und nicht liegen. Deswegen kann man als Trainer das ja mal seinen Spielern noch klar machen.
Ja, Sie können doch jetzt die Trainer dafür verantwortlich machen, dass halt gesellschaftlich eine Entwicklung gibt, wo eben jeder Pipifax aufgebauscht wird und wo jeder, wie gesagt, das ist doch das, was der Fußball deutlich macht. Mhm. Ne, da wird einer berührt, der lässt sich fallen, sagt aua, 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 und dann muss eine Masseuse kommen, muss was drauf spritzt, dann steht er auf und dann geht's wieder. Mhm. Das ist doch was, also ja. Mal, aus meiner Sicht jetzt, der Fußball, schenke ich Ihnen ja, es ist doch das, was halt in der Gesellschaft ja auch passiert. Also genauso ist doch diese Entwicklung in anderen Bereichen auch.
Ja, natürlich, der Fußball ist ein Teil davon. Und,
eben, der Fußball ist eben nur ein Teil davon. Und eben diese Entwicklung, weiß nie, wem die Spaß macht.
Also dieses 100% Leistung abrufen, Profi sein, oft in dem Moment fokussiert zu sein, um seine Leistung abzurufen, das hat natürlich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in Ihrer Zeit immer gewesen, die Willemsschulung. Auch weil Sie selbst, glaube ich, auch davon geprägt waren. Sie haben das in einem Interview mal erzählt, auch wenn Sie Ihren Bus als Junge verpasst haben und sich dann gesagt haben, jetzt muss ich zu Fuß zur Schule laufen, haben Sie sich im Kopf gesagt, das ist jetzt mein Wettkampf sozusagen und haben sich da motiviert. Und diese Motivation, eben seine Grenzen zu erreichen oder drüber zu gehen, das haben sie versucht, auch immer ihren Spielern mitzugeben.
So ist es, weil ich halt ein Beispiel dafür bin, dass ich halt mein Leben durch das, wie ich meinen Sport, mich hat ja niemand gezwungen zum Fußball. Und ich bin jetzt auch nicht erblich vorbelastet von Vater oder Mutter. Ne, da hat keiner eine Ahnung von Sport gehabt, von den beiden. Ja, es war also rein allein meine Entwicklung als Kind, als Jugendlicher, als Mensch, das sage ich auch immer wieder, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt, auch wenn ich ohne Vater aufgewachsen bin, auch wenn, wie gesagt, Geld nie da war und trotzdem habe ich eben mich entwickeln können und über diesen Sport und über die Begeisterung für den Sport und Begeisterung dafür, Leistung zu bringen, habe ich mein Leben gelebt. Und ich bin natürlich unendlich dankbar. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nie Fußball gespielt hätte oder mit Fußball, immer gespielt, aber mit Fußball mein Geld nie verdient hätte und dann später nicht als Trainer hätte anfangen können. Ja, was weiß ich, was ich geworden wäre. Ne? Aber das Leben wäre ja viel, viel,
anders.
Schlechter verlaufen. Ich habe ein wunderbares Leben dadurch gehabt. Und ich habe halt kennengelernt, und das ist ja das, was ich an Erfahrung mitgenommen habe, dass die meisten Menschen halt unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich zu wenig zutrauen, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie besser sein könnten. Das ist das, was ich aus meinem Leben gelernt habe. Denn ich hatte mit 15 schon ein Angebot vom 1. FC Nürnberg als Jugendliche da ins Internat zu gehen und praktisch da schon auf Fußball zu setzen. Ich habe es nie gemacht, weil ich es mir nie zugetraut habe. Ich hatte dann mit 18 Angebote vom bezahlten Fußball. Ich habe es nie gemacht, weil ich mir nie zugetraut habe. Und dann habe ich dann doch geschafft, als ich im Grunde gezwungen war, das zu machen. Ja, und so aus dieser Erfahrung habe ich eben die Erkenntnis gewonnen, dass viele Menschen, auch eben viele Fußballspiele, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und deswegen habe ich so gearbeitet, wie ich das gemacht habe, um eben zu helfen, Spieler oder Menschen über den Fußball, über den Beruf als Fußballspieler, ihr Leben zu bestreiten, sich zu entwickeln und ein wunderbares Leben zu führen.
Ja, das ist ein super spannendes Thema, also dieses Zutrauen, im Menschen zu wecken, also ihn dazu zu bringen, dass er eben sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann.
Und ihn manchmal halt auch dazu zu zwingen.
Ja, und manchmal gibt es Menschen, die erkennen das Geschenk nicht. Ne? Da ist jemand, der ist
auch... Viele werfen es weg.
Viele werfen es weg. Also so würde ich das immer betrachten und beurteilen, dass es eigentlich ein Geschenk ist, dass man sich mit ihm beschäftigt und sagt, hey, da gibt es einen Weg.
Ja, klar.
Aber viele das nicht verstehen wollen. Das ist sicherlich häufig frustrierend auch gewesen für sie, wenn sie einen Spieler gesehen haben, der eigentlich ein super Potenzial hat, aber den Weg, diesen einen Weg, den sie aufzeigen, nicht gehen will.
Ja, das ist ein Jammer. Das ist ein Jammer für den Menschen, der nie erkennt, dass er sein ganzes Leben verändert sich dadurch. Ja? Und er braucht sich nie verändern, aber das Leben verändert sich oder könnte sich verändern, wenn er bereit wäre, mehr zu investieren, sprich mehr Leistung zu bringen und wenn er sich zutrauen würde, dass er eine bessere Leistung bringen kann.
Waren Sie oder sind Sie dann der Trainer, der da wirklich auch dran geblieben ist? Oder waren Sie wirklich so, hier, ich biete das an, das und das Training, eine, zwei Ansagen und dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen? Oder haben Sie schon bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen sich mehr Mühe gegeben, dass er vielleicht doch erkennt, dass der Weg, den Sie ihm aufzeigen, der richtige ist? Wie beharrlich waren Sie da?
Ich würde mich da nicht als beharrlich bezeichnen, aber es ist natürlich eine Wechselbeziehung, ne? Inwieweit hat jemand etwas versucht oder nie versucht, inwieweit jemand dann gar nicht bereit ist, darauf einzugehen. Ich denke, dass ich so gearbeitet habe, dass jeder die Chance hatte, sich zu entwickeln.
Und da gab es sicherlich gute Beispiele auch. Gibt es für Sie so ein, zwei Beispiele, wo Sie so heute auch das Gefühl haben, Mensch, der hat es tatsächlich wahrgenommen und was er dann für einen Weg gegangen ist, wenn man sieht, wo er zu Beginn der Zeit stand und was dann rausgekommen ist, das war ja für Sie selbst überraschend als Trainer. Gibt es da so ein, zwei Beispiele, die Sie heute noch so parat haben, die wirklich herausragend in Ihrer Entwicklung waren?
Oder? Es gibt jede Menge Beispiele, aber das ist auch...
Gibt es so ein Beispiel, so als explizites Beispiel, dass Sie sagen, da waren Spieler oder wenn Sie auch den Namen mal nennen, vielleicht, dass Sie sagen, der hat dann wirklich aus nichts dann wirklich Gold gemacht?
Naja,
schwierig jetzt mit dem Selbstlob oder sich da, aber Sie haben sicherlich...
Ja, das ist ja, was ich ja da gelernt habe jetzt in der Zeit als Trainer, ist ja, dass, ich sage das ja auch selbst, ich bin zur Erkenntnis gekommen, nochmal, ein Spieler entwickelt sich selbst. Der Trainer kann ihm nur Hilfestellung geben. Ja, aber umsetzen muss es der Spieler selbst. So, das ist klar. So, dann hat man halt die Situation, wer nimmt es denn an? Wer akzeptiert es und wer dann Erfolg hat? Ja, der merkt es natürlich gar nicht. Ja? Aber
der merkt den großen, langen Weg, merkt er nicht, weil das...
Mhm. Ja, wenn er, aber warum auch immer, ein Mensch akzeptiert ja manchmal etwas, weil er glaubt, es geht nicht anders. Ja, also ich sage ja auch bei mir, ne, ich hätte meine Entwicklung, war ja im Grunde deswegen gekommen, weil ich nicht mehr anders konnte. Ne, ich habe eigentlich, wie man heute so schön sagt, keine Alternative. Aber deswegen habe ich dann die Richtung Fußballprofi eingeschlagen, ja, obwohl ich es mir vorher nicht zugetraut habe. Mhm. Ja, und wenn man dann halt die Entwicklung macht, so wie bei mir, ja, dann hat man es natürlich auch selbst gemacht. Aber trotzdem bin ich, ne, meinem Jugendtrainer dankbar, weil ich weiß, ohne den hätte ich mich so nie entwickelt. Ich bin auch meinem Trainer in den Profibereichen dankbar, die ich dann gehabt habe. Ne, weil die Entwicklung hat dann auch damit zu tun gehabt, dass die Trainer, die da waren, mich in der Art dann beeinflusst haben, trainiert haben, ne, und eben mich auch entwickelt haben. Also insofern ist das immer ein Teil, aber wie viel Anteil dann jemand an der Entwicklung hat, das kann man nicht sagen. Ich kann nicht sagen, der hat jetzt, ne, 5%, der hat dann 50%. Ne, trotzdem gibt es halt aus meiner Sicht Spieler jetzt, die ich gehabt habe, die dann eine Entwicklung gemacht haben, der eine mehr, der andere weniger. Ja, und
es ärgert Sie jetzt, dass Sie da keine Beispiele nennen wollen, aber es gibt sicherlich viele, viele Beispiele. Ich glaube, allein wenn man in Wolfsburg die Mannschaft nimmt, die Sie zum deutschen Meister gemacht haben, gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele von einzelnen Spielern, die einen riesen Sprung gemacht haben und die dann auch profitiert haben von diesem Jahr natürlich.
Nee, gut, ich habe ja viele Spiele. Ich glaube nicht, dass es noch einen Trainer gibt, der so viele Spieler, sagen wir, in unterschiedlichen Vereinen, man muss jetzt mal wieder jede Situation ein bisschen anders, also ne, der Herr Streich in Freiburg, der halt nur in dem Club ist und dieser Club sich schon seit 30 Jahren der Ausbildung von Spielern verschrieben hat, ne, der macht jetzt mehr Spieler in die Bundesliga gebracht haben, als ich in 8, 9, 10
Vereinen. Das heißt, Sie haben, es gibt kaum einen anderen Trainer, der so viele Spieler in die Bundesliga gebracht hat wie Sie. War so.
Ich glaube nicht, dass es
einen gibt. Okay.
Ja, und,
ja, das ist doch, das steht doch erstmal für sich, finde ich. Wir haben ja so jetzt auch viel über diese individuelle Beziehung zwischen Trainer und Spieler gesprochen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Ernst Happel, was ich sehr interessant finde auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich lese das mal vor. Also Ernst Happel, Ihr Trainer, mit dem Sie großartige Zeiten hatten, sagte mal, wenn ein Trainer etwas Neues entwickelt, muss er erst schauen, ob er auch die richtigen Spieler hat. Der Spieler ist das Primäre, das System das Sekundäre. Ein Trainer ist nur wertvoll, wenn die Mannschaft ihn akzeptiert.
Ja, das hat er wunderbar gesagt.
Stimmen Sie ihm da voll und ganz zu?
Er war ja ein großer Trainer.
Also zum einen...
Ich stimme teilweise. Ja.
Wo würden Sie ihm widersprechen?
Wie gesagt, wann wird ein Trainer akzeptiert?
Das ist eine gute Frage.
Ja, da können Sie machen, was Sie wollen. Wir haben ja jetzt die Situation, wie gesagt, oh Gott, nein, wir haben Streich erwähnt, der keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt bei einem Club ist, der ist aber ja eine Ausnahme, ne? Sondern es ist halt so, dass aufgrund der Umstände, nicht durch den Fußball, sondern halt das Drumherum um den Fußball, weil immer mehr Geld in den Fußball geflossen ist und der Fußball scheinbar immer wichtiger geworden ist, hat sich natürlich da eine Atmosphäre ergeben, die ja, weil alles halt verkauft werden muss, die eben dazu führt, dass man so über einen längeren Zeitraum nur schwer, ne, an einem Ort arbeiten kann. Insofern wechseln ja, egal auch erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Trainer, ist ja völlig wurscht, öfter.
Weil sich die Macht so ein bisschen verschoben hat einfach, ne? So.
Ja gut, Macht hat ein Trainer eh kaum noch, sondern das wurde ja, das hat sich dann verschoben, als ich noch als Spieler angefangen habe, da war der Trainer der entscheidende Mann. Und das habe ich ja alles miterlebt und kam halt ne, der erste, die ersten Manager und dadurch hat sich dann auch die Machtverhältnisse verschoben. Dadurch wurde der Trainer immer mehr entmachtet, sodass die Trainer eigentlich viel zu wenig Einfluss auf das Geschehen bekommen haben, als es halt vorher da war. Und der Trainer hat sich eben halt so angepasst, dass er eben dann versucht hat, so zu arbeiten, dass er überall halt ankommt und von allen akzeptiert wird. Und sagen wir, diese Verschiebung ist ja bis heute im Gange. Ne? Ob das jetzt noch so weitergeht, wir werden sehen.
Wie wichtig ist denn für Sie so die Systemfrage? Also wie hoch hängen Sie Spielsystem?
Gut, da kann ich also jetzt unterstreichen, der Spieler ist, der Mensch ist das Wichtigste bei einem Fußballspiel und nicht das System, was da heute abläuft, was da an System propagiert wird. Das ist ja, also mehr oder weniger.
Naja. Wie würden Sie es beurteilen?
Bitte?
Wie würden Sie es beurteilen?
Naja.
Sie müssen Ihre Worte gut ab.
Ja. Also versuche gerade, da etwas zu reden.
Also lächerlich wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, nicht hilfreich wäre so ein anderes. Wie empfinden Sie dieser Hype um System-Taktik?
Ja gut, man hat ja in Deutschland, vor allem, ich kann das jetzt nicht fürs Ausland sagen, ich glaube, da hat sich weniger verändert, aber in Deutschland hat man ja in den letzten Jahren die ganze Kommunikation verändert. Das ist ja ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Und mit der Veränderung der Kommunikation tut man ja so, als hätte sich das Spiel verändert. Jetzt redet man was unheimlich, und alle reden ja alles schön heute. Ne? Also das ist aber nicht nur im Fußball, es geht ja auch für andere Bereiche. Es wird ja alles nur noch schön geredet. Und das ist ja der Wahnsinn, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Über die Kommunikation wird jetzt ein Spiel beurteilt. Und es führt ja tatsächlich dazu, das muss man sich mal überlegen, andere Sportarten, wo es halt nicht um so viel Geld geht, die haben so extra die Regeln verändert, wenn sie es mussten, damit das Spiel interessanter wird, hat man also alles dafür getan, dass eine Mannschaft möglichst frühzeitig zum Abschluss kommt. Egal, ob Eishockey, ob Basketball oder Handball, egal, also außer Fußball. Im Fußball liegen sich jetzt alle in den Armen, wenn es um Ballkontakte geht, wenn es um Querpässe geht.
Spielkontrolle.
Also das ist ja der absolute Wahnsinn.
Und es wird mit Zahlen unterfüttert.
Und mit der Kommunikation wird es unterlegt und den Zuschauern wird dann erzählt, das ist alles jetzt ne? toll.
Also Unsinn. Ja. Sie würden sagen Unsinn.
Ja, das ist mehr oder weniger
nutzlos.
Ja.
Nutzlos. Okay, ich habe einen guten Satz mitgebracht. Ein Trainer, Kollege von Ihnen, sehr renommiert, Cesar Luis Menotti.
Aha.
Ja, der hat gesagt, und ich finde diesen Satz bemerkenswert, Systeme dienen als Schutzschild für die Mittelmäßigkeit.
Der ist 1000% richtig. Ich sage nichts anderes. Die Mittelmäßigkeit hat in Deutschland Einzug gehalten. Es wird alles nur noch mittelmäßig gemacht. Und so wird die Mittelmäßigkeit weiter zementiert und verfestigt.
Ja, wir haben jetzt schon ziemlich lange Zeit gesprochen miteinander. Und als vorletzte Frage an Sie, Herr Magath, ist der Satz von Ihnen überliefert, auch weniger reden ist mehr? Also
den Satz habe ich nie gesagt.
Nicht gesagt.
Aber da stehe ich natürlich voll dazu. Ich habe das ja nur nach da wieder nur eine Erfahrung. Ich habe Trainer gehabt mit Happel, das waren die Besten, ne? Die haben schlecht Deutsch gesprochen. So, und da habe ich eben die Erfahrung mitgenommen, dass es aus meiner Sicht für diese Trainer ein Vorteil war, weil die Spieler sich konzentrieren mussten, wenn die Trainer was gesagt haben. Die haben nicht viel gesagt. Ja, aber wenn sie was gesagt haben, weil sie eben schlecht Deutsch sprachen, musste man höllisch aufpassen, um mitzubekommen, was meint der denn? Und man musste auch überlegen, was könnte er denn gemeint haben? Also man hat sich damit beschäftigt, was der Trainer gesagt hat. Und ich glaube, dass aber, wenn eben zu viel geredet oder wenn viel geredet wird, glaube ich...
Verwässern sich die Sachen so ein bisschen.
Ja, also ein Spieler, nee, glaube ich nicht. Ja. Muss jetzt wieder aufpassen. Aber, wird ja alles internationaler. Ne, und die Spieler kommen ja von
überall
her. Und ich weiß nicht, ob dann die immer so die Sprache halt auch verstehen. Aber auf alle Fälle glaube ich halt, dass nicht das Kriterium ist, wie viel jemand redet, sondern eher, was er redet.
Was er sagt.
Und wann. Yes.
Und jetzt fällt mir gerade noch ein, ne, jetzt auch EM, es gibt Verlängerungen oder überhaupt, und dann der Trainer und die Spieler, so ist es Ihnen auch too much, wenn dann die Tafeln und die Taktikscheiben und nach 90 Minuten vor der Verlängerung, würden Sie es heute auch so machen, dass da nochmal wirklich Spielzüge aufgezeichnet werden, oder ist das irgendwie medial, das ist, wird es so das wahrgenommen?
Das ist doch Pappelapapp. Fragen Sie doch mal, keine Ahnung, ein Tischtennisspieler, ob der Trainer ihm, bevor er an die an den Tisch tritt, ob er ihm dann noch irgendwie taktisch was mitgibt. Wenn Sie als Spieler, wenn Sie so ein Spiel haben, wie vor sich, wie Europa
Halbfinale,
Finale. Da können Sie mir doch nie erzählen, dass ich 5 Minuten vor dem Spiel dem Spieler noch taktische Anweisungen mitgeben kann. Das können Sie mir nie erzählen. Mhm. Über die Brücke gehe ich nicht. Wenn jetzt keine Kamera da wäre, dann glauben Sie nie, dass sowas gemacht wird. Mhm. Na, mit den Grafen.
Okay. Es war sehr auffällig jetzt, gerade bei der EM, was da alles so stattgefunden hat.
Aber das, wie gesagt, das ist doch auch, hat doch jetzt mit Fußball eigentlich nichts zu tun, mit unserer Gesellschaft, weil wir leben ja nur noch in Bildern, es werden nur noch Bilder gezeigt und dann, was da dahinter steckt, ist ja alles.
Ja, ist auch mein Empfinden, dass das ein bisschen zu viel geworden ist.
Ja.
Letzte Frage, Herr Magath, die ich jedem Trainer stelle, so, wir haben jetzt schon Branko Cevic genannt, auch Ernst Happel, wahrscheinlich würden die jetzt eine Rolle spielen oder werden eine Rolle spielen. 3 Trainer, die Sie besonders geprägt haben, beeindruckt haben, von denen Sie vielleicht auch Dinge übernommen haben, in loser Reihenfolge.
Nochmal, es ist ja schwer zu sagen.
Die für Sie, Ihre persönliche Entwicklung, vielleicht auch die wichtigsten waren. So meine ich das.
Ja, weißt du, was ich meine? Es ist halt nur schwer zu sagen. Also, Ernst Happel und Branko Cevic, die für mich besten, die ich hatte. Da will ich die anderen nie abwerten, aber es war schon halt so, die waren so unterschiedlich in ihrer Auffassung, in ihrer Spielphilosophie, dass man da nichts vergleichen kann. Die waren grundsätzlich verschieden.
Aber was hat die denn beide ausgemacht, vor allen Dingen, wenn Sie mal von Ernst Happel ausgehen und dann vielleicht kurz Branko Cevic, was hat es ausgemacht, dass sie so prägend waren für Sie?
Ja, weil beide waren überzeugt von dem, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und es hat auch beides 100% funktioniert.
Obwohl es so unterschiedlich war.
Obwohl es völlig, es war völlig unterschiedlich. Es war, wie gesagt, eigentlich gegenteilig. Der eine Disziplin, ne, ohne Ende, ja, der andere.
Also Ernst Happel.
Ernst Happel, den hat eigentlich nur das Spiel interessiert. Das war Spiele.
Also da hatten sie relativ viele Freiheiten.
Da gab es im Grunde keine Vorschriften. Bei Branko Cevic war alles vorgeschrieben. Wann wir wohin fahren durften, wann wir nach Hause kommen mussten oder wann wir zu Hause sein sollten. Ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und trotzdem hat beides halt top funktioniert. Das heißt,
ist es diese Konsequenz, die Sie bei beiden bewundert haben? So dieses.
Ja, die Konsequenz halt. Also man muss eben, was man macht, ne, aber hundertprozentig machen. Und dann kann man Erfolg haben, letztendlich egal wie.
Und die Strenge von Branko Cevic, die haben Sie damals ja sicherlich auch nicht als super toll empfunden. War das dann auch was, was dann hinterher erst so kam von der Wahrnehmung, von dem Lerneffekt?
Ja, natürlich. Sowas kann man halt schwer, sagen wir mal, richtig verarbeiten, wenn man mittendrin steckt. Ja. Ja, weil man dann einfach zu sehr von den einzelnen Entscheidungen beschäftigt wird.
Allerdings.
Hinterher, wie gesagt, ne, ja, behaupte ich halt jetzt, Brandusewitz hat, also so habe ich das empfunden, uns beigebracht, Fußball professionell zu spielen. Ich war dann trotzdem nicht so extrem wie er, weil ich eben danach mit Ernst Happel auch erlebt habe, dass das spielerische Moment höher war, dass die spielerische Substanz größer war, mit ein bisschen mehr Freiheit.
Ja, ja, haben Sie eine wunderbare Karriere hingelegt als Spieler, eine großartige Karriere als Trainer und Sie sind noch Trainer und auch aktiv. Deswegen Fake News, Trainerposten ist nach wie vor etwas, was Sie sich durchaus vorstellen können.
Also ich kann nur sagen, spielen werde ich nicht mehr.
Das denke ich mal, ne, wenn Sie auch sagen, mit dem Fahrrad so, also das Spielen lassen wir mal außen vor. Ja. Aber der Trainerposten ist durchaus noch etwas, was Sie sich vorstellen können. Ja. Okay. Dann vielleicht in absehbarer Zeit, Herr Magath, Sie wieder irgendwo auf der Trainerbank. Fände ich interessant und spannend. Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt so viel Zeit genommen haben für das Gespräch. Ja. Und ich glaube, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank.
Ich danke. Und ein schönes Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.